Ja, was ist glückselig? Griechisch, ja gut. Makarios. Was ist glückselig? Die Leute wollen ja alle glücklich sein. Manche meinen, wenn sie im Lotto gewinnen, ist das so. Oder wenn ich ein Haus im Grünen habe. Manche sind sogar so und sagen, eine gesunde und fröhliche Familie, ne, ist mein Glück. Klingt schon etwas besser. Oder die Gemeinschaft der Heiligen hat auch was mit Glück zu tun. Also es gibt so verschiedene Dinge, wo wir sagen, ja, das wär's, ne? Das wäre Glück. Was meint die Bibel mit glückselig? Da gibt es zwei Fachbücher, ich will die mal zitieren. Im theologischen Wörterbuch heißt es zu Makarios glückselig. Ja, heißt glückselig, steht da. Gut, das haben wir schon gewusst. Und dann geht es weiter, gesegnet, würde da auch reinpassen. Oder glücklich, froh und selig. So, damit waren die fertig mit ihrem theologischen Wörterbuch. Dann gibt es noch ein Fachbuch, das nennt sich Wortkunde der Bibel von Fritz Henning Bader. Da geht schon etwas weiter. Und da heißt es wie folgt, vom hebräischen Wort Ashrei her, das bei Zitaten aus dem alten Bund mit Makarios übersetzt wird, also wenn die Septuaginta zum Beispiel, ist ja die Übersetzung des Alten Testamentes ins Griechische, wenn die das Wort verwendet, oder wenn Zitate im Neuen Testament aus dem Alten stammen, dann wird das auch dafür benutzt. Zur Erklärung, und da heißt es hier, wenn das so übersetzt wird, ist der Glückselige, der die Zukunft Habende, der in immer größeren Reichtum hinein fortschreitet und in seinem Handeln Direktive ist, das heißt Anweisung zum Fortschritt. Das müssen wir zwei- oder dreimal lesen, damit man es versteht. Aber es ist hier schon etwas mehr als in dem eben genannten anderen Wörterbuch. Also glückselig hat was mit der Zukunft zu tun. Ich kenne mich aus in der Zukunft. Ich weiß, was da kommt. Ich bin Teil davon. Glückselig heißt, ich werde dadurch immer reicher, geistlich. Also ein innerer Reichtum sozusagen. Und das befähigt mich, anderen zu helfen, das auch so zu sehen. So könnte man das auch ausdrücken. Also das wäre glückselig, nach dieser Definition aus dem Alten Testament heraus. Die Enthüllung, um die es auch heute Morgen wieder geht, oder Offenbarung, wie sie meist genannt wird, dazu gleich nochmal, die verwendet dieses Wort natürlich auch mehrfach. Und wir finden das ja, und dazu will ich nachher noch was sagen, 50 Mal im Neuen Testament. Und die 7 Mal in der Enthüllung, um die es hier geht, da will ich nur über eine Stelle heute etwas sagen. Gut, aber ich lese jetzt nochmal den Bibeltext nach einer alternativen Übersetzung. Und wenn du das mitverfolgst, wirst du merken, dass vielleicht hier und da etwas ganz anders klingt. Also Enthüllung, Kapitel 1, die ersten drei Verse. Da heißt es, Enthüllung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Sklaven zu zeigen, was in Schnelle werden muss. Und sie sendend anzeigte durch seinen Engel, wem? Seinem Sklaven Johannes, der das Wort Gottes und das Zeugnis des Jesus Christus bezeugt. So viele Ereignisse, wie er wahrnahm. Glückselig der die Worte der Prophetie liest und die sie hören und die in ihr Geschriebenen hüten, denn die Frist ist nah. Ja, das wäre die etwas wörtlichere Wiedergabe davon. Und jetzt ist die Frage, kennst du inzwischen den Schlüssel zur Glückseligkeit? Lotto gewinnen oder was? Also wir haben hier gehört, glückselig ist, der sich mit Prophetie beschäftigt, der Prophetie liest, Prophetie hört Und der nach der Definition als Wortkunde der Bibel damit zukunftsfähig ist und selber in der Lage ist, anderen zu helfen, zu verstehen, was in Zukunft passiert. Und ich denke, wenn die Leute zu Wahrsagern laufen und sich sagen zu lassen, was ihnen die Zukunft bringt, werden sie wenig Erfolg haben. Besser wäre es, sie würden ihre Bibel lesen, besonders das letzte Buch, nämlich die Enthüllung, weil da steht alles drin, was noch so kommt. Ob ich in meinem Leben krank werde oder meine Familie Schaden nimmt oder ob ich einen reichen Onkel in Amerika noch krieg oder hab oder was weiß ich, das sind da alles Kleinigkeiten. Das sind doch Dinge, die sind so nebensächlich wie nur was, weil das hat mit der Zukunft dann nichts zu tun. Die Zukunft, von der die Bibel spricht, da bin ich doch nur ein Abel, ne? Ein Hauch bin ich da. Also mein persönliches Schicksal, um das mal so auszudrücken, wie es auch unser Bruder Bernhard am Anfang formuliert hat, ist ein Mittel zu meiner Erziehung. Das hat mit dem Heilsplan Gottes in seiner Zielerfüllung eben nur mit mir zu tun, damit ich dafür zubereitet werde, aber nicht um die Weltgeschichte zu verändern oder um Heilsgeschichte zu vollenden im globalen Sinne. Dafür sind ganz andere Dinge gedacht. Und deswegen brauchen wir die Enthüllung. Warum heißt es Enthüllung? Ich möchte das gerne noch einmal zum dritten Mal sagen. Es gibt ja immer wieder Leute, die es noch nicht gehört haben. Das heißt Enthüllung, weil das da so steht. Ne? Apokalypse, Hüllenhinwegnahme. Was nützt eine Enthüllung, wenn die Offenbarung fehlt? Das heißt, offenbaren heißt, dazu braucht man Licht oder Geist. Also wenn jemand eine Sache enthüllt und es ist völlig dunkel und du siehst nichts, dann nutzt diese Enthüllung ja nichts. Ich brauche also Licht dafür. Die Enthüllung ist ja da. Die Enthüllung ist da. Jeder kann die lesen. Die meisten Leute haben die zu Hause im Bücherschrank stehen. Jeder hat die Enthüllung, behaupte ich mal, irgendwo. Und wie viele haben Offenbarung? Das kannst du lange suchen. Da wirst du ganz wenige finden. Also was nutzt die Enthüllung alleine? Gar nichts. Du brauchst auch die Offenbarung dazu. Wenn also jemand behauptet, das Buch heißt Offenbarung, ist das schlicht falsch. Weil Offenbarung hat niemand oder nur ganz wenige. Das ist eine Enthüllung. Es ist enthüllt. Verstehen kann ich es nur, wenn es mir offenbart wird. Und das macht der Geist. Und damit habe ich Licht und Geist und kann was sehen und verstehen. Gut, wollen wir uns ein wenig herantasten an diese ersten Verse der Enthüllung. Das heißt ja hier Enthüllung Jesu Christi. Wie verstehe ich denn das? Das ist ein sogenannter zweiter Fall, grammatisch, den man ans Objekt oder ans Subjekt binden kann. Das haben wir schon mal mit dem Glauben Jesu, ne? Da kennst du das her, der Glaube Jesu oder Glaube an Jesus. Das ist immer die Frage, was steht jetzt dort? Grammatisch ist beides möglich, der Zusammenhang entscheidet und an den meisten Stellen heißt es eben Glaube oder Treue Jesu. Und hier heißt es Enthüllung Jesu Christi. Ja, was ist jetzt? Enthüllt uns Jesus was? Oder wird er selber enthüllt? Das ist die Frage. Wenn du es ans Subjekt bindest, dann ist Christus der Enthüllende. Er enthüllt uns etwas. Wenn ich es objektiv lese, dann heißt es, der Christus selber wird enthüllt, wenn ich die Enthüllung lese. Ja, jetzt kannst du dir aussuchen, was dir besser gefällt. Ich würde sagen, es ist beides gut. Also die Enthüllung ist eine Enthüllung, wo uns Jesus Christus enthüllt wird. Aber er enthüllt uns auch in der Enthüllung etwas. Das heißt, du kannst es so und so lesen, es trifft beides zu. Wenn wir an die Enthüllung denken im objektiven Sinne, nämlich die Enthüllung des Christus, dann haben wir drei große Abschnitte in der Enthüllung, die zum Beispiel im Kapitel 2 und 3 lesen wir von den sieben Versammlungen oder Gemeinden. Und hier wird der Christus sozusagen als Priester enthüllt. Seine priesterliche Aufgabe wird hier in den ersten beiden, in den Kapiteln 2 und 3 beschrieben. Danach die Kapitel 4 bis 19, da geht es dann um Gerichte, Siegel, Posaunen, Schalen und alles, was damit zusammenhängt. Hier lernen wir ihn kennen als Prophet. Hier haben wir eine ganz straffe Prophetie für die Endzeit bis hinein in das Ende dieses Äons. Und dann, Kapitel 19 bis zum Ende, 22, fängt an mit dem weißen Pferd und dann endet es mit dem himmlischen Jerusalem. Hier finden wir ihn als Regent oder als König. Und hier hast du also alles drei, ne? Priester, Prophet und König in der Enthüllung für unseren Herrn. Und wenn du jetzt noch weißt, und das haben wir ja schon besprochen, dass er ja sehr oft in der Enthüllung auch als Lämmlein bezeichnet wird. Und wenn du weißt, wer das Lämmlein ist, nämlich Christus und seine Leibesgemeinde, dann weißt du auch hier, wenn es um den Tag des Herrn geht, und da gehören die sieben Versammlungen schon dazu im Anfang der Enthüllung, ich werde es gleich noch beweisen, dann bist du immer dabei. Und das ist für mich das ganz Große an dem Lesen der Enthüllung. Und deswegen, wenn der Monat rum ist, jetzt Januar, Anfang Februar, am 3. Februar, habe ich angefangen, vor 2 Jahren die Enthüllung zu studieren. Und mache das jetzt seit 2 Jahren fast täglich mehrere Stunden, 5 bis 8 Stunden. Und ich habe in den 2 Jahren eigentlich fast nichts anderes gemacht, als Enthüllung studiert. Und wenn ich dir jetzt sage, dass das stimmt, was da steht im Vers 3, dann kannst du mir das glauben. Glückselig ist, wer sich damit beschäftigt. Ich habe ja nun schon, ich sage das nur der Ordnung halber, etliche Bibelbücher Wort für Wort durchstudiert. Und ich hatte immer Freude dabei, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber hier ist die Freude eine ganz besondere. Ich komme mir vor, als sitze ich auf dem weißen Pferd, verstehst du? Und reite so durch die Weltgeschichte. Ne? Das ist also ein ganz tolles Gefühl. Du kannst das alles von oben sehen, was da läuft. Also es ist wirklich wunderbar. Gut, jetzt werden wir schauen, dass hier gesagt wird, also Christus enthüllt uns etwas und er wird selber enthüllt. Dann heißt es noch in diesem Vers, wo das herkommt. Da steht auch hier, Enthüllung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Also die hat er nicht selber erfunden. Gott hat sie ihm gegeben. Warum hat er sie ihm gegeben? Der Vater gibt dem Sohn die Enthüllung. Er enthüllt ihm alles. Und was macht jetzt der Sohn? Er gibt die Enthüllung weiter. Nämlich, er heißt es, um seinen Sklaven zu zeigen, was in Schnelle werden muss. Das müssen wir auch noch uns anschauen, was daran schnell ist. Also, Gott gibt dem Sohn die Enthüllung und der gibt sie weiter, um seinen Sklaven zu zeigen, was passiert. Und wem gibt er sie weiter? Einem Engel. Welchem Engel? Seinem Engel. Und der gibt es dem Johannes. Da hätten die doch einfacher haben können, gell? Also hätte Gott gleich dem Johannes die Enthüllung hingelegt, ne, als gedrucktes Buch, hätte er sich die ganze Arbeit sparen können. Also, das hat ja alles Sinn in der Schrift und wir werden gucken, wie das zusammenhängt. Also ist die Enthüllung, und das ist ja wichtig, dass ja noch ein Engel beteiligt ist, ist die Enthüllung durch mehrere Hände gegangen. Jetzt stille Post, gell, ne, kennst du? Stille Post, am Ende kommt was anderes raus, als am Anfang gesagt wurde. Also hier kannst du sicher sein, dass das nicht so ist, weil hier geht es um ganz andere Dimensionen. Hier geht es um geistliche, vollendete Wesenheiten. Also die verstehen am Anfang dasselbe, wie sie am Ende sagen. Da gibt es keinen Unterschied, so wie bei uns. Also wenn Gott dem Sohn das gibt, und der gibt es dem Engel, der Engel dem Johannes, und wir lesen es jetzt vom Johannes, kannst du ganz sicher sagen, dass das, was du hier liest, wenn du es denn wirklich liest, auch Gott so gesagt hat und auch noch so meint. Das ist ganz wichtig in der Enthüllung. Es gibt ja Leute, die die Enthüllung auslegen, da zieht es dir die Schuhe nicht mehr aus und da stehen auch noch die Haare zu Berge, weil die tun die Enthüllung auslegen, dass du sie nicht mehr verstehen kannst. Und damit verhüllen sie das, was Gott gesagt hat. Da liest du dann immer, Gott meint vermutlich und so weiter. Also viele solche Worte, die dann dahin zielen, dass man eben seine Meinung hier mit dem Wort verbindet und das Wort sich gefälligst an meine Meinung halten soll. Und wir wissen alle, wie wir hier sitzen heute Morgen, dass das der falsche Weg ist. Gut, also warum wird das Ganze gemacht? Um den Sklaven zu zeigen, was schnell passieren muss. Gott gibt also dem Sohn die Enthüllung, er gibt sie einem Engel, seinem Engel, und der gibt sie dem Johannes, damit wir wissen, was schnell passiert. Ohne die Enthüllung, ohne das letzte Buch der Bibel, würden wir manches nicht verstehen. Was hat er hier gesagt? Um den Sklaven, seinen Sklaven, bist du ein Sklave Jesu Christi? Gut, ich auch. Dann ist das was für uns. Um den Sklaven, seinen Sklaven, was zu zeigen. Es gibt auch Leute, die sagen, was geht mich die Enthüllung an oder die Offenbarung. Die ist für Israel geschrieben oder da kommen wir gar nicht drin vor oder was du alles noch. Wir sind keine Sklaven Gottes. Ja, hoppla, ne? Wir werden gleich noch sehen, wer alles Sklave Gottes ist. Also, um dir und mir was zu zeigen, dafür ist sie geschrieben. Und wenn Gott dir was zeigen will, dann stellst du dich hin und sagst, interessiert mich nicht, ne? Ist nichts für mich. Wäre schade, ne? Gell? Also wir sollen was gezeigt bekommen, also gucken wir auch da rein. So, was wird uns denn gezeigt? Wir blättern ein wenig in der Offenbarung hin und her. Ich habe mich bemüht, das der Reihe nach zu machen. In Kapitel 11, im Vers 3, liest du etwas, was du ohne die Enthüllung überhaupt nicht wissen könntest. Enthüllung, Kapitel 11, Vers 3. Da steht, ich werde meinen zwei Zeugen geben, dass sie 1260 Tage mit Säcken umworfen prophezeien werden. Also was wird uns gezeigt? Die Enthüllung zeigt uns, dass es Fristen gibt, die wir ohne die Enthüllung überhaupt nicht wissen oder kennen würden. Es gibt Zeiten und Fristen, auch wenn Daniel davon spricht und manch anderer Prophet hier und da Hinweise hat, aber ohne die Enthüllung hätten wir keine Ahnung davon. Wir wüssten nichts von den 1260 Tagen, in denen die beiden Zeugen, von denen wir glauben, dass es Mose und Elia als die öligen Gottes, die Ölbäume, dass sie hier ein Zeugnis geben auf dieser Erde am Ende dieses Äons, nämlich genau 1260 Tage. Das kannst du rechnen, das sind 3,5 Jahre oder 42 Monate oder auch mal eine Stunde wird es genannt. Also wir haben verschiedene Zeitbegriffe für diese Frist. Diese Frist würden wir nicht kennen ohne die Enthüllung. Blätter weiter, Kapitel 12, Vers 6. Da heißt es, und die Frau, das ist die, die mit der Sonne begleitet ist und der Mond ist unter ihren Füßen, floh in die Wildnis, wo sie an einem von Gott bereiteten Ort versorgt wird, auf dass man sie dort 1260 Tage ernähre. Ja, hättest du überhaupt keine Ahnung davon? Wer die Frau ist, müssen wir noch klären, das aber nicht heute. Und wenn du dann weißt, wer die Frau ist und wann die da hinkommt und wie lange die da hinkommt, hast du also wieder eine Frist, einen Zeitabschnitt, der wieder ganz neue und andere Erkenntnisse bietet. Ohne die Enthüllung hätten wir keine Ahnung, auch nicht durch Daniel und Jeremia und Hesekiel nicht, auch wenn die hier hin und wieder tangiert werden. Im Kapitel 14, im selben Kapitel, der Vers 14 noch, interessant, und hier ist immer schon fast im Alten Testament, da heißt es, es wurde der Frau, ist dieselbe, die zwei Flügel des großen Geiers gegeben, bei dir steht Adler, auf dass sie in die Wildnis fliege, an ihren Aufenthaltsort, dorthin, wo sie ernährt wird. Haben wir eben gelesen, Vers 6, wie lange wird sie ernährt? Vers 6 stand 1260 Tage. Jetzt heißt es hier, eine Frist und Fristen und eine halbe Frist. Jetzt bist du schon beim Daniel, da kann man den Daniel wieder besser verstehen und weiß, wo der hinzielt mit seinen Zeiten. Also hier sind diese 1260 Tage als 3,5 Fristen bezeichnet. Ja, also ist die Frist ein Jahr, die 3,5 Jahre. Also die Enthüllung hilft uns jetzt auch im Alten Testament, respektive beim Daniel, das besser zu verstehen, wenn es da um Zeiten und Fristen geht. Ohne die Enthüllung würde uns das absolut fehlen. Dann wird es noch etwas kritischer im Kapitel 13. Da lesen wir im Vers 5 noch etwas. Geht es um das wilde Tier. Es wurde ihm ein Maul gegeben, das es Großes und Lästerungen spricht. Und es wurde ihm Autorität gegeben. Wie lange? 42 Monate. Wie viel Zeit ist das? selbe Zeit, ne? 1260 Tage, eine Frist und Fristen, eine halbe Frist. Und jetzt weißt du, wie lange das wilde Tier Autorität hat am Ende dieses Äons, nämlich 3,5 Jahre. Das wüssten wir nicht, wenn wir die Enthüllung nicht hätten. Oder Kapitel 17, Vers 12. Geht es um die 10 Hörner dieses wilden Tieres. Das sind 10 Regenten oder Könige, welche noch keine Regentschaft empfingen. Die kommen also erst noch. Vergiss die Europäische Union und was da alles schon reingedeutet worden ist. Diese 10 Könige, die kommen erst am Ende dieses Äons. Die haben vorher keine Regierungsmacht, steht hier. Also alle, die heute schon meinen, es gäbe diese Könige, liegen schon mal falsch, weil hier steht, die haben noch keine Regierungsmacht gehabt. Und wie lange empfangen sie jetzt mit dem wilden Tier Autorität? 1 Stunde. Wie lange hat das Tier Autorität, haben wir eben gelesen. 42 Monate, 1260 Tage, eine Frist und Fristen, eine halbe Frist, immer dieselbe Zeit. Und jetzt haben die 10 Könige 1 Stunde mit dem Tier Autorität, nämlich die gleiche Zeit. Das wüssten wir nicht ohne die Enthüllung. Und noch ein letztes Beispiel in Enthüllung Kapitel 20, da bin ich gerade dabei, die Verse zu bearbeiten. Enthüllung 20, da ist in den Versen 2 bis 7, die will ich aber jetzt nicht lesen. 6-mal steht da 1000 Jahre. 3-mal mit Artikel und 3-mal ohne. Und alleine was die Ausleger aus den mit und ohne Artikel machen, ist interessant. Und sich damit mal zu beschäftigen. Aber wichtig ist für unser Thema heute Morgen, dass du dir merkst, hier wird die Länge des künftigen Äons angedeutet oder gesagt. Nicht nur angedeutet, nämlich 1000 Jahre. Der nächste Äon ist 1000 Jahre lang. Was da vorher und nachher passiert, wird ja hier beschildert, ist uns heute Morgen zunächst mal egal. Also, was lernen wir aus der Enthüllung? Gott gab sie Christus, da gab sie dem Engel, der Engel dem Johannes, und vom Johannes haben wir das, um seinen Sklaven etwas zu zeigen. Wenn wir Sklaven Gottes sind, haben wir jetzt gezeigt gekriegt, was es für unbekannte Fristen gibt, die unbekannt wären, wenn es die Enthüllung nicht gäbe. Also wir haben Fristen kennengelernt, verschiedene Fristen oder Zeiträume, die ganz entscheidende Bedeutung haben am Ende dieses Äons und auch noch die Länge des künftigen Äons wurde dazu gezeigt. Ist das jetzt völlig uninteressant oder findest du das spannend oder denkst du, muss ich das wissen, Heinz?
Können wir Gott im Original überhaupt verstehen? Muss das nicht übersetzt werden in der Kette, die du genannt hast? Gott, Jesus, Engel, Johannes, dass wir es verstehen können? Prinzipiell lässt sich ja jeder Gedanke in jeder Sprache formulieren, aber nicht immer ein Wort mit einem einzigen anderen Wort gleichsetzen, sondern es muss beschrieben oder umschrieben werden, manches lässt sich sogar kürzer straffen. Je nach der Sprache muss Gott sein Wort nicht uns zu übersetzen, dass wir es verstehen können.
Ganz bestimmt, und das hat er auch gemacht. Und wenn wir das Wort auch wörtlich nehmen, wie es geschrieben steht, ihr wisst ja, dass ich ein wenig ein Wortfetischist bin, um das mal so auszudrücken, oder Fundamentalist. Und ich weiß, Heinz, dein Gedanke ist sehr gut und ich stimme dem völlig zu. Wir dürfen nur dabei nicht vergessen, du meinst die Reihenfolge, ne? Dürfen dabei nicht vergessen, dass eben der Mensch oft geneigt ist, diese Klarheit Gottes wieder zu verwässern durch seinen eigenen Gedanken, ne?
Eben deshalb, wie du auch sagst, ja. Das, was geschrieben steht, wörtlich. Ja. Das ist nämlich der ursprüngliche Sinn.
Genau, und wenn jetzt hier steht 1260 Tage, dann kann ich nicht sagen, ja, das ist eine symbolische Frist von was weiß ich, ne? Sondern dann muss ich sagen, das sind 1260 Tage. Und wenn da steht, dass diese 1260 Tage 42 Monate sind, dann weiß ich, der Monat hat 30 Tage. Ne? Es geht hier um einen prophetischen Monat. Und ja, das nehme ich halt wörtlich. Oder wenn es da steht, der Satan wird für 1000 Jahre gebunden, dann kann ich nicht sagen, ah, das ist eine symbolische Frist, ne, und die dürfst du nicht so wörtlich nehmen. Also wenn da steht 1000 Jahre, sind das für mich 1000 Jahre, Punkt. Wer das anders sehen will, kann gerne das so sehen, da soll woanders hingehen. Wenn er sich daran ärgert, dass wir das wörtlich nehmen, wir halten kein Fest, gell? Also bei uns gilt das Wort, wie es da steht. Also wörtlich nehmen. Und das ist das Problem. Wenn da Sterne vom Himmel fallen, nur nebenbei bemerkt, das ist ja nicht unser Thema heute, wir sind ja heute glückselig. Wenn da Sterne vom Himmel fallen und wenn das Meer zu Blut wird und, ja, und der Mond wie ein Herr und ein Sack aussieht und die Sonne schwarz wird und was da alles so steht, ne? Das kannst du alles wunderbar geistlich umdeuten in irgendwelche Dinge, die dir wahrscheinlich besser gefallen, anstatt das wörtlich zu nehmen. Wenn dort steht, das Meer wird zu Blut, dann ist das so. Ob ich das verstehen kann, ob ich das gut finde oder was auch immer, das ist noch nicht das Thema. Gott hat mir hier durch Christus und seinen Engel und dem Johannes was gezeigt. Und er zeigt mir, das Meer wird zu Blut. Punkt. Damit wird das Meer zu Blut. Ja, jetzt kannst du sagen, das ist Krieg in den Nationen. Ach, die bringen sich gegenseitig um, weil die Bibel ja Nationen mit dem Meer auch definiert. Ja, danke. Ne? Und man kann hier alles da reinbringen. In der Offenbarung kommt sogar der Vorsitzende der SPD vor. Da habe ich gar keine Mühe mit, wenn ich das auslegen wollte. Ja, also nur als Beispiel. Und ich kann euch die Wachturmauslegung sagen. Da kommen die Wachturmpräsidenten vor in der Enthüllung. Ne? Die werden da genannt. Und da kommen die Kongresse der Zeugen Jehovas vor und all sowas. Ne? Da kriege ich Schüttelfrost, verstehst du? Wenn wir so an die Enthüllung rangehen und die auf unsere Organisation münzen, wenn wir denn eine hätten, wir sind ja keine zum Glück. Und auf mich ganz persönlich, oh, ich kann da fantasieren. Ich kann euch auf jede Gesellschaftsordnung kann ich die Offenbarung auslegen oder die Enthüllung, überhaupt kein Problem. Brauchst nur ein bisschen Fantasie, dann geht's los. Und deswegen müssen wir, danke eins, das wirklich nehmen und schauen, was will hier der Herr von Gott her durch seinen Engel und dem Johannes den Sklaven Gottes sagen. So, bist du ein Sklave Gottes? Ihr habt schon genickt. Das müssen wir eigentlich gar nicht mehr erklären. Aber hier wird es ja zweimal genannt, nämlich was diese Sklaven angeht, am Beginn der Enthüllung und am Ende. Am Ende heißt es auch nochmal, das will ich lesen, Kapitel 22, Vers 6. Da geht es um den Engel, genau. Er sagte zu mir, diese Worte sind treu und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Sklaven zu zeigen, was in Schnelle werden muss. Das finden wir am Anfang der Enthüllung und am Ende auch wieder. Also dieser Engel will seinen Sklaven, den Sklaven Gottes zeigen, was schnell passieren muss. Kennst du das Wort von Paulus an die Thessalonicher? Es wird eine Zeit kommen, in der sie sagen, Friede und Sicherheit. Ja, ne? Ist uns bekannt. Oder dass der Johannes gesagt hat, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Diese beiden Aussagen kannst du nur verstehen und einordnen als Sklave Gottes, wenn du dich mit den Fristen in der Enthüllung beschäftigt hast und weißt, wie die zusammenhängen. Dann wird das plötzlich klar. Dann kann dir niemand mehr ein X für ein U vormachen, weil dann weißt du genau, wie der Ablauf gemäß der Enthüllung in der endzeitlichen Geschichte ist. Und das ist das, was so glückselig macht. Verstehst du? Diese ganzen Scharlatane, die da rumlaufen und dir irgendwas erzählen wollen, die kannst du alle reden lassen und kannst für dich ganz still, schweigend lächeln und weggehen und sagen, danke, Herr, ne? Ich habe gelesen, was da steht und glaub das auch noch. So, jetzt gibt es Leute, die sagen, Leibesglieder sind Söhne und keine Sklaven. Und sie haben deshalb mit der Enthüllung nichts zu tun. Boah. Habe ich gedacht, wenn das jemand predigt, ob der nicht unter die Rubrik fällt, ein anderes Evangelium. Oder am Ende in der Enthüllung, was ich nachher noch lesen will, wer was von den Worten wegnimmt oder hinzufügt, der kriegt auch die Plagen zu spüren, die da drin beschrieben sind. Also ich wäre da ganz vorsichtig. Paulus schreibt in Römer Kapitel 1, Vers 1, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und wir sind ja besser als Paulus jetzt, weil wir keine Sklaven Jesu wären. Ne? Oder er schreibt es auch an die Philipper und an die Kolosser und an die Galater und an die Korinther. Und wie nennt er die Epheser? In seinem Brief, am Ende des Briefes, ihr seid Sklaven Jesu Christi, sagt er zu den Ephesern. Das kann er zu den Gießenern sagen, zu den Ostheimern, den Niederern, alle, wie sie hier sitzen. Ihr seid Sklaven Jesu Christi. Ja, ist das jetzt falsch? Oder der Epaphras behauptet das von sich und Paulus bestätigt das. Oder Jakobus sagt in seinem ersten Vers, dass er ein Sklave Jesu sei. Bei dem könnten wir es ja noch verstehen, mit dem haben wir da auch nichts zu tun, oder? Oder der Petrus sagt das in seinem Brief und der Judas und. Also Sklaven Gottes, Sklaven Jesu sind die Leibesglieder ganz sicher. Und wenn hier im ersten Vers heißt, dass Gott dem Christus die Enthüllung gibt, um seinen Sklaven was zu zeigen, dann sage ich, geht mich nichts an. Merkst du das, ne? Was das für ein Unsinn ist? Also wir müssen aufpassen, dass wir die Sklaven, um die es hier geht, nicht zu Unbeteiligten machen, sondern dass wir erkennen, dass die Leibesgemeinde hier unmittelbar betroffen ist. So, und jetzt steht hier noch, er will uns das zeigen, was in Schnelle werden muss. Bernhard, hast du was vorgelesen vorhin? Ich habe das Wort vergessen in deiner Bio, die du hattest. Wie hieß denn das da? Das
Wort?
In Bälde. In Bälde. Aha, gut. In Bälde wird er heißen, das kommt morgen oder übermorgen oder in 4 Wochen. Also, das ist näher. Schnell wird er heißen, es muss schnell passieren. Jetzt die Frage, was steht da? Ja, die meisten von uns fahren ja Auto und da hast du so ein Ding vorne dran, wo dann steht, wie schnell du fährst und wie heißt das? Bei uns Tachometer, ne, hat es genannt. Tachos ist griechisch, Tachos heißt schnell. Und wenn du zu schnell bist, so wie ich vor 4 Wochen, nach 40 Jahren Autofahren, habe ich das erste Mal einen Punkt auf dem Konto, auf einem ganz besonderen Konto. Das ist da oben im Norden bei Flensburg. Und da habe ich einen Punkt gekriegt. Ne? Und jetzt bin ich ein reicher Mann, weil ich habe da ein Konto noch ein zusätzliches Konto. Und das ist mir noch nie passiert, weil da bin ich mitten in der Nacht vom Wurdienst heimgefahren aus Bielefeld und bei Kassel hat es plötzlich geblitzt, aber ohne Donner. Ne? Und da war ich doch wohl irgendwo zu schnell. Ja, das waren 23 Kilometer mehr, als da auf dem Schild stand, was ich nicht gesehen habe. Und da war ich schnell, ne? Taros. Also du siehst, die Schnelligkeit ist nicht immer gut. Aber hier geht es um die Schnelligkeit. Taros steht 2-mal im Neuen Testament, am Anfang im 1. Vers und am Ende im Kapitel 22, Vers 6 haben wir eben gelesen. 2-mal Taros als Hauptwort, als Substantiv. Es muss in Schnelle passieren. Das kommt nochmal als Adverb vor, nämlich 6-mal Tachys heißt es da. Und 5-mal davon, von diesen 6-mal gebraucht das Jesus und sagt, ich komme schnell. 5-mal sagt Jesus, ich komme schnell. Und 2-mal, es muss in Schnelle werden. Ja, was ist denn das jetzt? Ist das dann bald oder ist das schnell? Ne? Müssen wir uns entscheiden. Also ich glaube, das, was da steht, nämlich schnell. Ne? Und damit hat das eine ganz andere Bedeutung, als wenn du sagst bald. Das hat doch der Johannes geschrieben vor 2000 Jahren. Und wenn das bald kommen muss, dann sind das 2 Tage. Ne? Bei Gott sind 1000 Jahre ja nur 2 Tage. Hättest du immer noch ein Argument. Du merkst, man kann ja alles erklären. Das ist nur eine Frage der Argumente halt. Gut, aber wenn wir es wirklich nehmen, es muss schnell passieren, dann ist es im Grunde egal, ob das morgen, übermorgen oder in 10 Jahren soweit ist oder in 2000 von Johannes aus betrachtet. Dann weißt du, wenn das anfängt, dann geht es ganz schnell. Und wir haben die Fristen ja am Anfang gehört, die Fristen. Wie war das mit 3,5 Jahren, ne? Also das Ganze passiert in 2-mal 3,5 Jahren, vielleicht maximal 10 Jahre, wenn wir noch einen gewissen Vorspann und die Mitternacht noch anders definieren. Da will ich euch jetzt gar nicht mit belasten, das machen wir später, weil da muss man sich ganz alleine mehr mit beschäftigen mit so einem Thema. Also gehen wir davon aus, ganz rund 10 Jahre am Ende dieses Äons, da läuft das ganze Theater ab, was uns die Enthüllung zeigt. Eng gefasst 7 Jahre. Ja, ist das jetzt schnell? Wenn du die 2000 dazu rechnest, 2000 Jahre seit es aufgeschrieben wurde, 2000 Jahre seit der Christus von Gott das erhalten hat, uns den Engel gegeben hat und der hat es dem Johannes gegeben, dann sind 7 Jahre wirklich schnell. Ne? Also im Verhältnis zu den 2000 gibt es dann Schlag auf Schlag alles. Also ganz schnell. Gut, und wir lesen mal Kapitel 1, Vers 10, weil das ist für mich ein ganz entscheidender Text, das ist ein Schlüsseltext für die ganze Enthüllung, die uns auch hier hilft, den Gedanken des Schnellen besser zu verstehen. Kapitel 1, Vers 10, und da heißt es von Johannes, wie er sagt, ich wurde im Geist im Herrentag befunden. Und ich hörte hinter mir eine große Stimme, wie die einer Posaune und so weiter. Und dann erzählte er alles. Ich wurde im Geist im Herrentag gefunden. Das ist der Sonntag, sagen manche. Also er war sonntags in Patmos in der Kapelle da und da hat er dann die Vision gehabt. Keiner protestiert, ich habe noch ein paar kritische Lächeln gesehen. Also wir wissen, dass das im Sonntag nichts zu tun hat. Das ist nicht der Sonntag, sondern hier geht es, auch wenn das eine ganz spezielle Formulierung ist, muss man fairerweise dazu sagen, dieser Ausdruck steht nur hier im Neuen Testament. Da steht nicht der Tag des Herrn, sondern Herrentag oder dem Herrn gehöriger Tag. Und daraus hat man dann eben Sonntag gemacht, weil am Sonntag geht man in die Kirche. Und da ist es wohl der Tag, dem der Herr gehört. Ne? Ja. Der dem Herrn gehört. So ist es mal grammatisch schwer. Also der Sonntag gehört dem Herrn, deswegen gehen wir in die Kirche. Und da hat man das daraus gemacht, vermutlich. Wenn wir das sauber analysieren, hat das damit nichts zu tun, sondern hier geht es um den Gerichtstag, von dem wir schon die ganze Zeit reden, nämlich die mindestens letzten 7 Jahre dieses Äons. Jetzt wurde der Johannes an diesem Tag geistlicherweise befunden, sagt er. Also ich war da im Geiste. Er war ja auf Patmos und geistlicherweise hat er das alles gesehen. Und dann wird ihm gesagt, alles was du gesehen hast, das schreibe auf. Und wenn wir jetzt lesen, was er alles aufgeschrieben hat, nämlich die 22 Kapitel der Enthüllung, wenn wir wissen, wann das Ganze passiert, von dem er da schreibt, das wird ihm doch hier im Vers 10 gesagt, dann weißt du doch auch, dass alles, was dann kommt, auch die Kapitel 2 und 3 mit den 7 Gemeinden, am Tag des Herrn sich abspielen muss. Ich kann doch nicht behaupten wollen, Johannes sieht alles, was am Tag des Herrn passiert, und dann erzählt er mir Kirchengeschichte von 2000 Jahren. Das widerspricht dem Vers 10. Weil er im Vers 10 deutlich sagt, er sieht alles, was am Tag des Herrn geschieht. So, und das Ganze muss schnell passieren. Die Fristen haben wir gehört, nämlich sind 2 mal 3,5 Jahre. 1260 Tage zweimal. Und jetzt weißt du, das passiert in Schnelle, nämlich in dieser Zeit. Ich kann das jetzt in allergrößter Not auch noch mit der Naherwartung verknüpfen. Man kann sagen, ja, Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 7, wir sind Erwartende, was? Die Enthüllung unseres Herrn Jesus Christus. Wann wird der Christus mir persönlich enthüllt? Entweder bei der Entrückung oder wenn ich sterbe. Oder ich bin einer, der bis zur Entrückung schlafen will, dann wird das auch bei der Entrückung erst passieren. Gibt ja beides. Also, das wäre noch eine Möglichkeit. Ich könnte also auch sagen, in Schnelle ist in dem Moment, wenn ich sterbe oder wenn die Entrückung ist, dann wird an mir ein Bild, dann erlebe ich das alles in Schnelle für mich persönlich. Gut, das ist aber jetzt unabhängig von der Enthüllung, dem Buch der Enthüllung. Also ich würde es eher auf den ersten Gedanken ziehen wollen, nämlich, dass er am Herrentag gefunden wurde und alles, was er da sieht, wenn aufschreibt, passiert in dieser kurzen Zeit und deswegen schnell. So, und jetzt heißt es hier, er gibt das Ganze dem Engel, seinem Engel, sein Engel. Von Petrus wurde auch mal gesagt, als er aus dem Gefängnis kam und stand da vor der Tür, was hat ihm Mark gesagt? Sein Engel steht da draußen. Die haben nicht geglaubt, dass es Petrus ist, sein Engel war das. Gut, wir sind ja jetzt nicht in der Apostelgeschichte, sondern in der Enthüllung, zum Glück. Ne? Da muss ich das nicht erklären. Also sein Engel, was sind denn Engel? Engel heißt doch Bote, ne? Beauftragter. Erinnert euch an Malachi, meinen Beauftragten im Alten Bund. Das waren Menschen, das waren Engel und das war unser Herr Christus. Drei verschiedene Wesen sozusagen, die als Engel bezeichnet werden. Wenn wir uns ans Neue Testament halten, da finden wir auch die Engel. Zum Beispiel sagt Paulus in 1. Korinther 6, Vers 3, dass wir Engel richten. Was sind das für welche? Ja, die Engel im Himmel, ne? Ganz klar. Die Engel im Himmel. Oder denke an die Argumentation des Paulus in 1. Korinther 13 über die Liebe. Wenn ich in Zungen der Engel reden würde, ne? Aber keine Liebe habe, dann taucht das nichts. Also er meint auch hier Engel, die im Himmel sind. Oder in Hebräer Kapitel 1, Vers 7 lesen wir, dass Gott die Engel zu Winden, zu Feuer macht. Also dieses Neue Testament redet viel von Engeln, von himmlischen Wesen, keine Frage. Aber nochmal an den Malachi gedacht, von Malachi, der mein Bote aus dem Alten Testament, die letzten Verse des Alten Testamentes, da wird doch Prophetie auf den Johannes geschildert. Ich sende meinen Boten, meinen Engel, meinen Beauftragten, dasselbe Wort. Ne? Also ist das da ein Mensch, der Johannes, nicht nur der Herr, auch der Johannes heißt so. Oder als Jesus eine gewisse Anzahl seiner Jünger nach Jerusalem vorausschickte, da lesen wir in Lukas 9, Vers 52, Jesus sandte seine Engel voraus. Ne? Das schreibt kein Mensch hin, weil das waren keine Engel, das waren doch seine Jünger, gell? Aber er schickte seine Boten voraus. Und da steht das gleiche Wort, nämlich Engel. Also, oder wenn der Jakobus von der Rahab schreibt, als das Israel Jericho eingenommen hat, da heißt es, sie hat die Engel verborgen. Das waren die Boten. Also wir müssen aufpassen, wenn wir von Engel reden, dass wir nicht an ein Wesen mit Flügeln denken, das da Flöte spielt irgendwo, sondern Engel ist ein Beauftragter. Das ist ein Bote, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und jetzt muss ich gucken, was für ein Bote. Ist es ein himmlischer Bote oder ein irdischer Bote? Ist es ein Geistwesen oder ist es ein Mensch? Und wenn es hier heißt, der Herr gab die Enthüllung seinem Engel, dann müssten wir mal noch ein wenig weiterdenken und überlegen, was könnte das für ein Typ gewesen sein? Gell? Gibt da Leute, die sagen, es war der Apostel Paulus, andere sagen, was hast du schon mal gesagt, was einer sagt?
Gabriel.
Okay.
Ja.
Von Daniel, dann Gabriel. Okay, müssen wir mal prüfen. Ne? Auch nicht heute Morgen. Also siehst du, haben wir schon zwei Meinungen. So, also mal ganz nüchtern überlegen. Wenn der Engel von dem Herrn, Entschuldigung, wenn der Engel von dem Herrn die Enthüllung kriegt. Wir lesen mal 22, 16. Kapitel 22, 16. Ich, Jesus, sandte meinen Engel, euch diese Ereignisse in den Versammlungen zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der Stern, der Glänzende, der Morgendliche. Ich sandte meinen Engel. Also was hat denn der Engel alles gewusst? Dieser Engel, um den es hier geht, der kannte die ganze Enthüllung. Warum? Ja, er musste doch dem Johannes geben. Gell? Also Christus gibt dem Engel die Enthüllung und der gibt sie dem Johannes. Also muss er sie gekannt haben. Der hatte doch kein Buch in der Hand. Ne? Hat er dem Buch hingelegt? Nee, der hat ihm die diktiert oder erzählt oder geistlicherweise vermittelt. Also der Johannes hat das ja erst aufgeschrieben. Das war vorher nicht geschrieben. Also wenn mir einer von euch was erzählt und ich schreibe das dann auf, dann weiß ich das doch bis zum Aufschreiben, hoffentlich. Ne? Also wenn der Johannes von dem Engel die Enthüllung kriegt, die Jesus dem Engel gegeben hat, dann hat er den vollen Text erhalten, ohne Buch. Hat den gesamten Inhalt der Enthüllung erhalten. Er hatte also Kenntnis von der Heilsgeschichte mindestens der letzten 7 Jahre dieses Jahrhunderts. Und in Matthäus 24, Vers 36 lesen wir, von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel. Und wenn du diese beiden Gedanken zusammenbringst, dann müssten wir doch zu dem Schluss kommen, dass der Engel, der die Enthüllung hier bekommen hat, nicht einer von den Engeln sein kann, die Gesetzesengel aus dem alten Bund gewesen sind. Weil von denen sagt Jesus, die haben keine Ahnung von Heilsgeschichte. Aber der Engel hier in der Enthüllung hat es offensichtlich, weil er die ganze Enthüllung doch weiter erzählt. Wort für Wort dem Johannes diktiert. Also müssen wir unterscheiden zwischen den Engeln, von denen auch Petrus sagt, in 1. Petrus 1, Vers 12, sie begehren hineinzuschauen. Das machen die auch heute Morgen, die horchen hier zu. Die wollen was lernen von der Leibesgemeinde. Also so ein Engel, der da begehrt hineinzuschauen, kann das nicht sein. Sonst müsste er das doch schon alles wissen. Der Engel, der die Enthüllung empfangen hat, hat auch die ganze Heilsgeschichte gekannt. Sonst hätte er dem Johannes nicht erzählen können. Also muss der Engel ein anderer Engel gewesen sein. Und hier kann man natürlich dann zu der Auffassung kommen, wenn ich weiß, was ein Engel ist, wenn Jesus sagt, diejenigen, die aus Gestorbenen heraus auferstehen, werden sein wie die Engel. Dann könnte der Ausauferstandene zum Beispiel einer sein, dem der Herr Jesus als seinem Engel, seinem Boten die Enthüllung gegeben hat. Also dass die Glaubenden, die zur Leibesgemeinde gehören und als Erste heraus auferstehen, solche Engel mit heilsgeschichtlichen Kenntnissen sind, liegt sehr nah. Weil was machen wir denn heute Morgen? Wenn ich morgen sterbe oder heute noch, dann nehme ich mein heilsgeschichtliches Wissen mit. Dann weiß ich das auch noch, wenn ich da bin. Dort werde ich wahrscheinlich noch viel mehr erfahren, keine Frage. Und vielleicht auch manchmal denken, ah, hast du gestern Morgen wieder was erzählt, das hat nicht ganz gestimmt, gell? Und das ist aber jetzt euer Problem, weil ihr müsst das ja prüfen. Ne? Ich habe schon geprüft. Und das, wenn du das jetzt anders prüfst, dann kannst du mir sagen, das, was du gesagt hast, stimmt nicht, weil, ne? Dann können wir darüber reden. Wäre schön, wenn es so ist. Und jetzt lerne ich hier, dass also diejenigen, die heilsgeschichtliche Kenntnisse haben, Boten sind, die aus den Gestorbenen schon herausgekommen sind. Das sagt eindeutig Lukas 20, 35 und 36. Und deswegen könnte es sein, ich bin ja ganz vorsichtig, dass der Engel, auch wenn ich dem Reinhold jetzt wieder nicht widersprechen, das müssen wir ja noch prüfen, dass der Engel, der hier heilsgeschichtliche Kenntnisse hatte, ein Teil der Leibesgemeinde ist, möglicherweise. Wenn natürlich der Herr auch seinen Engeln wie Gabriel und Michael den treuen heilsgeschichtliche Kenntnisse gegeben hat, dann kann das auch der Gabriel sein, keine Frage. Das werden wir wahrscheinlich gar nicht lösen können, letztendlich, sondern wir können nur sagen, es könnte so oder so sein. Und ich bin der Letzte, der sagt, es ist so und wird dogmatisch, sondern nur damit du die Alternative kennst. Also der Engel, von dem hier die Rede ist, kann keiner von den Engeln sein, wo Jesus sagt, die haben keine Ahnung. Und da gibt es eine Menge von. Also sind das Engel, die Ahnung haben. Welche Engel haben Ahnung? Die, die Christus aufgeklärt hat und die die Fähigkeit haben, das zu verstehen. Das sind die Engel oder Boten, die zum Leib gehören. Oder wegen mir auch Gabriel und Michael, die Anfangsengel, die Hochrangigen, die gehorsam geblieben sind, vorausgesetzt. Durchaus möglich. Gut, und jetzt kriegt die ganze Enthüllung der Sklave Johannes und damit können wir sie lesen. Übrigens, der Johannes war ja der, den Jesus besonders liebte, so kann man das wohl dem Neuen Testament entnehmen. Ja, jetzt merkt ihr was, jetzt haben wir 35, 40 Minuten gesprochen über den ersten Vers der Enthüllung. Jetzt muss ich den Vers 2 noch dran nehmen und den Vers 3. Ne? Und es ist jetzt die Aufgabe des Redenden, das so zu machen, dass man alles sagt und trotzdem in der Zeit bleibt. Und das geht auch, ich werde das merken. Also im Vers 2 geht es dann weiter, dass von dem Johannes gesagt wird, der hat das Wort Gottes und das Zeugnis des Jesus bezeugt. Der hat es nicht für sich behalten. Also das, was der Engel von Jesus hatte und dem Johannes gab, hat er Johannes weitergegeben. Dann heißt es hier, was hat er bezeugt? Das Zeugnis Jesu Christi, das Zeugnis des Jesus Christus, klingt besser. So viele Ereignisse wie er wahrnahm. Was hat er denn wahrgenommen? Kapitel 1, Vers 10. Alles, was am Tag des Herrn passiert, hieß es da. Ne? Ich war im Tag des Herrn. Alles, was er wahrnahm, am Tag des Herrn. Jetzt wird hier dieses Wort definiert in den beiden Versen. Es ist das Wort Gottes. Es ist das Zeugnis Jesu. Und im Vers 3, es sind die Worte der Prophetie. Alles drei ist dasselbe. Wort Gottes, Zeugnis Jesu, Worte der Prophetie. Dass das Wort Gottes ist, ist klar, weil da steht ja im Vers 1, Gott hat es gegeben, dem Johannes, durch den Engel und durch Jesus. Dass es das Zeugnis Jesu ist, haben wir auch schon drüber gesprochen, nämlich, dass Jesus bezeugt wird und dass er selber Zeugnis gibt. Also, dass alles über Jesus bekannt wird in der Enthüllung. Und dass das Ganze mit einer Prophetie zu tun hat, ist auch kein Problem. Das dürfte auch offensichtlich sein, nämlich im Kapitel 19, im Vers 10 heißt es doch, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Das ist einer der wichtigsten mit neben dem Vers 10 im ersten Kapitel. Im Anfang lernen wir, alles, was du hier liest und siehst, passiert am Tag des Herrn. Ist ja schon. Da kommt das noch. Das ist der Gerichtstag am Ende des Äons. Den kann man auch noch anders definieren, aber hier geht es in der Enthüllung um Gericht. Und jetzt heißt es hier, und dieses ganze Geschehen zu dieser Zeit, was du hier siehst, Johannes, das hat mit dem Geist der Prophetie zu tun. Warum? Weil der Christus selber die Prophetie ist. Von wem redet denn die ganze Bibel? Im Alten und im Neuen Testament. Nur von Jesus. Und dann haben wir gelernt im Kapitel 1, im Vers 5, das war, als ich schon mal über die Enthüllung gesprochen habe, dass er der Treue ist oder der Zeuge. Und wir lesen im Kapitel 3, Vers 14, das auch wieder. Er ist der Treue, der Zeuge, der Wahrhaftige, der Ursprung der Schöpfung. Was willst du denn noch? Er ist alles. Mehr geht nicht. In dieser Enthüllung, dem Buch der Enthüllung, erfahren wir alles über diesen Christus, über dieses lebende Wort Gottes. Und jetzt heißt es, dass der Johannes alles bezeugt hat, was er wahrgenommen hat. Alles, was er gehört und gesehen hat, hat er aufgeschrieben und wir können es lesen. Und wenn wir nochmal an den Vers 10 erinnern, im Kapitel 1, wissen, dass das alles am Tag des Herrn geschieht, dann muss er auch die Einleitung zur Enthüllung, nämlich das Kapitel 1, nach dieser Vision geschrieben haben. Der Gesamtzusammenhang lässt keine andere Möglichkeit offen. Er hat es geschrieben, nachdem er alles wahrgenommen hat. Denn es heißt im Vers 11, schreib das alles auf, was du gesehen hast oder wahrgenommen hast. Ja, und jetzt kommt eigentlich das Wort, von dem die Predigt ihren Titel heute Morgen hat oder ihr Thema, nämlich das ist alles, hat was mit glückselig zu tun. Und bist du schon ein wenig angesteckt jetzt nach dieser längeren Einleitung? Aber das war keine Einleitung, das gehört zum Hauptteil, nämlich das Wissen, das Empfinden darum, hier passieren ganz große Dinge und zwar ganz schnell. Und ich als kleiner Mensch dürfte davon ein wenig Ahnung haben. Und das macht glückselig, ja, 50 Mal im Neuen Testament, 7 Mal in der Enthüllung. Glückselig steht auch schon im Alten Testament. Glückselig ist der, das steht im Sprüche 29, Vers 18, der die Zielgebung Gottes hütet. Zielgebung Gottes, die Tora. Im Neuen Testament steht am meisten Gebot, Entole, Innenziel, sagen wir wörtlich. Also Gott gibt ein Ziel vor jedem Einzelnen. Horche in dich hinein und erkenne dein Ziel, die Zielgebung Gottes für dein ganz persönliches Leben, für dich ganz persönlich. Das macht glückselig, wenn ich die Zielgebung für mich erkenne im Studium des Wortes, dann werde ich glückselig. Es gibt noch andere Bezüge. Paulus sagt, Römer 4, Vers 6, wer ohne Werke gerechtfertigt wird, ist auch glückselig. Ja, prima, das haben wir doch schon alles hinter uns, gell? Lehrmäßig. Du hast es auch lebensmäßig erfasst. Lebst du da drin, ist dir das bewusst? Oder glückselig, sagt Petrus, ist ein Kennzeichen für den Besitz des Geistes. Die sind sich wieder mal einig nach Paulus und Petrus. Der Paulus sagt sogar zum Timotheus, es gibt einen glückseligen Gott. Muss das sein? Da ist doch sowieso glückselig. Muss man das extra betonen? Ja, warum denn nicht? Muss ich doch wissen, gell? Ist mein Gott glückselig oder ist das so ein Endlosquäler, Entschuldigung für das Wort, der da sich freut, wenn die Leute ewig Neule schreien? Also mein Gott ist glückselig, weil er alles zum Ziel bringt, gell? Und da kann ich auch glückselig sein. So, also glückselig ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Und hier heißt es dann, was musst du denn da machen? Du musst hören, was da steht. Oder lesen, was da steht. Glückselig, der da liest. Natürlich, wenn du nur die Bildzeitung liest, kannst du nie glückselig werden. Und oder wenn du nur Krimis liest oder was weiß ich, was alles so gibt zu lesen. Also, wenn das stimmt, was hier steht, und wir glauben das ja alle, und ich kann das hautnah bestätigen, dass das stimmt, dann macht das Lesen der Enthüllung dich glückselig. Als ich damit anfing vor 2 Jahren, hatte ich Bauchschmerzen, geistlicherweise, habe gedacht. Und ein paar Brüder haben schon gesagt, bin mal gespannt, was das wird. Und so, ne? Also, ja, da wacht sich einer an die Enthüllung, gell? Und ja, an die Offenbarung. Und ja, das kann einen richtig bange machen. Und ich kann euch alle beruhigen, keiner hat recht. Es macht wirklich glückselig, wenn du dich damit beschäftigst. Also ich kann nur empfehlen, studiere die Enthüllung. Und dann gehen dir ganze Kronleuchter auf und du kannst auch den Paulus besser verstehen. Hätte ich das umgekehrt gemacht, erst die Enthüllung studiert und dann den Paulus. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Aber ich bin eigentlich froh darum, dass ich die Enthüllung am Ende gemacht habe. Das war wie so eine Bergtour, weißt du? Hochgequält, 3170 Verse standen vor mir. Vor 10 Jahren 3170 Verse. Jetzt sind noch 60 übrig von den 3170. Ne? 60 Verse habe ich noch, dann bin ich fertig mit diesem Berg. Dann kommt der nächste schon. Ich bin dann im Tal und sehe schon den nächsten Berg wieder. Aber merkst du was? Wenn du diesen Berg hochkletterst und am Ende dann solche gewaltigen Dinge lesen darfst, das macht wirklich glückselig. Ne? Also das ist unbeschreiblich. Also meine Empfehlung, studiere die Enthüllung ganz gründlich und du wirst erleben, der Vers 3 der Enthüllung ist wirklich wahr. Du wirst davon glückselig. Gut. Jetzt hast du die Enthüllung gelesen und studiert, dann bist du wie der Mann, von dem Jakobus redet, guckst in den Spiegel, drehst dich rum, alles vergessen, gell? Aber kannst sicher sein, das wird nicht so sein, sondern ja, ist es ja noch, und damit will ich auch schließen, du sollst das hüten, die Prophetie lesen und hüten. Und was heißt denn das hüten? Ja, schon mal Schafe hüten, ich nicht, ne? Ich sehe das nur, Schafe hüten, und wir haben gelesen von einem, oder was hat der Bruder erzählt, war das nicht der Günther? Wir hatten die Kuh gehütet, irgendeiner von euch war das da. Ach, du warst das, ne? Eugen, danke. Und du weißt, was hüten ist, gell? Und das ist nicht so einfach oft. Und wenn du das genau machen willst, das ist schon eine Riesenaufgabe. Und wenn wir das Wort hüten, dann merkst du auch hier, da steht ja nicht halten. Ne? Das Wort halten ist ja falsch. Sondern hüten, wenn ich das hüte, dann kümmere ich mich drum. Dann bewege ich das, dann passe ich auf und so. All das. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das wissen. Wir werden glückselig, wenn wir uns damit beschäftigen und dieses Wort dann auch hüten. Und dazu wünsche ich euch viel Freude. Und den Segen des Herrn, denn er ist es, der sein Wort segnet, auch in uns und an uns. Amen.